Hallo und herzlich willkommen, hallo Franzi, und wir hören uns heute zur Flimmerstunde, weil wir quatschen über Märchenfilme, heute ganz speziell über Tim Burton und so weiter. Mal sehen, was dabei rauskommen wird, ich weiß es noch nicht so genau, aber egal. Hallo.
Hallo.
Wenn ihr das weird fandet, egal. Wir sprechen heute über Tim Burton Filme, falls ihr es nicht ganz verstanden haben solltet.
Ja.
Ganz besonders über Beetlejuice. Die Fans wissen jetzt, warum ich so komisch angefangen habe. Ja, was haben denn Tim Burton und Märchenfilme miteinander zu tun, Franzi?
Ich finde, dass viele, ich würde sagen fast alle Filme von Tim Burton Märchen sind. Zumindest märchenhaft. Ja.
Genau, für alle, die nicht wissen, wer Tim Burton ist, ein Regisseur, der ganz viele Filme gemacht hat. Und wenn ihr den Namen noch nie gehört habt, aber mindestens einen von diesen Filmen habt ihr bestimmt schon gesehen. Vielleicht so die Neuverfilmung von Alice im Wunderland.
Oder vielleicht auch Charlie und die Schokoladenfabrik. Also.
Jo. Er hat auch einen Planet der Affen-Filme gemacht.
Mhm.
Ja, na. Was fällt dir noch ein? Edward mit den Scherenhänden. Das war so ein Klassiker auch aus den 90ern, den, glaube ich, jeder kannte. Mit Johnny Depp als weirder Goth mit Scherenhänden.
Ja, oder vielleicht auch generell, wenn man Johnny Depp-Fan ist, hat man Tim Burton bestimmt schon gehört, weil ich habe gelesen, er ist der Schauspieler, der am meisten in seinen Filmen mitgespielt hat.
Oder Helena Bonham Carter wahrscheinlich.
Genau, aber als die weibliche. Kennt man vielleicht eher aus den Harry Potter-Filmen als vielleicht aus Tim Burton-Filmen, weiß ich nicht.
Ich habe das jetzt im Einzelnen auch nicht vor mir liegen, aber ich glaube, die hat aber schon, sie ist das weibliche Pendant zu Johnny Depp, und die haben ja auch zusammengespielt in mindestens einem, nämlich in dem Musical-Film Sweeney Todd.
Genau.
Den wir aber heute nicht besprechen wollen. Egal. Genau. Es sind nicht so diese typischen Märchen. Typische Märchen, damit meine ich ja sowas wie steht im Märchenbuch drin, genau. Und vielleicht sogar noch der Name Grimm obendrauf. Die sind es nicht. Aber wir haben mal so ein bisschen durch die Filmografie durchgeschaut und haben festgestellt, er ist jetzt nicht so der Drehbuchschreiber, der Tim Burton. Also die Geschichten kommen jetzt alle nicht von ihm, aber er hat die Filme dazu gemacht. Die sind zum großen Teil aber schon irgendwie runtergeschrieben. Ne? Charlie und die Schokoladenfabrik hast du erwähnt, das ist ja von Roald Dahl. Alice im Wunderland kennen wir ja auch alle.
Mhm.
Ja, also darauf wollte ich hinaus, das sind jetzt nicht so diese typischen klassischen Märchen, sondern man kann die schon als Kunstmärchen vielleicht im weitesten Sinne auch bezeichnen, also mit einem poetischen Hintergrund. Und da ist ja die Frage, warum sind das dann trotzdem Märchen? Also wo würdest du denn halt festmachen, was da jetzt eigentlich ein Märchen ist?
Also auf jeden Fall, dass andere Welten erschaffen werden. Oder dass die Realität einfach ein bisschen anders ist als die, in der wir so leben. Genau, also ich denke jetzt daran, dass zum Beispiel sowas wie Dark Shadows, das ist ja ein Film mit Vampiren, der spielt zwar schon, ich glaube, in den 70ern oder so, aber dadurch, dass eben diese fantastische Figur des Vampirs dazu kommt, wird es dann für mich zu einem Märchen.
Aber ist das denn nicht auch so Fantasy eher?
Ja.
Also, da, beziehungsweise am Ende kann man ja auch mal die Frage auftun, was ist denn der Unterschied zwischen Fantasy und Märchen?
Ja.
Gibt es da überhaupt einen? Muss es ja nicht, ne?
Ist es vielleicht einfach nur das englische Wort dafür?
Ich dachte aber mal, das ist Fairy Tale. Also,
ja, jetzt wo du sagst, ist es vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber
nee, muss ja gar nicht sein, weil wir haben ja schon über Vampirfilme auch gesprochen und haben gesagt, das sind so Schauermärchen im Grunde,
ja.
Die ja auch ein Untergenre des Märchens sind, definitiv. Aber wir haben noch nicht eben wirklich darüber gesprochen, wie die Abgrenzung zu Fantasy ist. Vielleicht ist Märchen ja ein Teil von Fantasy oder vielleicht ist tatsächlich Märchen gleich Fantasy.
Mhm.
Die Frage kann man ja mal so stehen lassen einfach. Vielleicht sind so die klassischen Fantasy-Sachen eher so Epen. Weißt du, die sind größer, die Welten sind größer, da finden verschiedenere Sachen statt.
Mhm.
Ne, wenn man so an Herr der Ringe denkt oder eben, wo wir vielleicht auch noch drüber sprechen werden, so König von Narnia-Welt und so. Dass man sagt, Fantasy ist im Generell einfach ein bisschen größer gedacht. da werden auch elementarere Dinge verhandelt oder sowas. Die Endschlacht zwischen Gut und Böse, wobei das hat man ja vielleicht eben im Kleinen auch immer Märchen. Ne?
Mhm.
Ich würde es ja auch nicht bei Schneewittchen sagen, dass das ein Fantasy ist.
Ja, das stimmt, aber irgendwie, es ist ganz komisch. Ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, glaube ich, als erstes, dass zum Beispiel sowas wie Herr der Ringe ein Märchen ist, aber das hat bestimmt auch viel Märchenelemente, weil es sehr viele Märchenfiguren hat, die man so in anderen Märchen halt auch sieht. Also vielleicht ist es wirklich die Größe. Also wenn es um epische Schlachten, große Welten geht, dann vielleicht eher Fantasy. Und wenn es vielleicht eher so um einzelne Stories, also irgendwer geht los und sucht irgendwas zum Beispiel, dann ist es vielleicht eher ein Märchen.
Trifft die böse oder die gute Fee noch zwischendrin oder spricht sprechende Tiere und so.
Genau.
Mhm.
Spannend.
Ich würde mal so zusammenfassen, also mir ist kein einziger Film von Tim Burton eingefallen, die ich gesehen habe. Da kann man festhalten, das sind keine Filme, die bei uns oder die den Eindruck machen wollen, dass sie in der realen Welt angesiedelt sind,
ja. So
wie wir sie kennen. Ja. Sondern entweder die Welt ist sowieso komplett anders als unsere in den Filmen oder sie ist eine Puppenwelt. Also denke man an die Batman, die haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? Batman-Filme. Die kennt man ja sicherlich auch, Batman und Batman's Return. Die sind ganz klar nicht in unserer Welt, aber es gibt immer noch so Elemente aus unserer Welt in diesen Filmen drin. Aber es gibt ja auch diese kompletten Puppentrickfilme von Tim Burton. Genau, und es gibt halt solche wie vielleicht Edward Scissorhands, die so einen sehr starken Bezug noch an die reale Welt haben, aber dann natürlich, wenn so eine Figur auftaucht, mit Scherenhänden gar nicht in unserer Welt sein können. Und die aber auch, ich glaube, in den 50ern oder so angesiedelt ist, wo ich auch immer sage, das hat für mich dann schon erstmal so ein, ich springe da in eine andere Welt,
ja.
In eine andere Zeitwelt sozusagen.
Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Mhm.
Hat bei mir schon auch immer schon so den Effekt, dass es mich befremdet ein bisschen.
Mhm.
Er ist halt so ein Künstler, der fremde Welten erschafft. Fantasiewelten. Da haben wir das Wort wieder.
Ja.
Genau. Und welche Elemente findest du so, bevor wir so in die Filme richtig reingehen, findest du für dich so richtig gelungen, wo du sagst, boah, der Tim Burton, ein Künstler. Märchenkünstler.
Also ich finde es immer erstaunlich, dass man erkennt, dass es ein Tim Burton-Film ist. Also irgendwie, wenn man jetzt sich nicht informiert hat oder wenn man jetzt nicht beim Vorspann super gut aufpasst und es nicht weiß, finde ich, man kann es oft erkennen, weil der so eine spezielle Stimmung immer so ein bisschen verbreitet. Ich weiß nicht, immer so ein bisschen verrückt und schräg. Und irgendwie total anders als so, wie ich denke in meiner Fantasie. Und auch, wie er sich die Figuren immer ausdenkt. Also zum Beispiel Edward mit den Scherenhänden, wie der gestaltet ist, wie seine Hände aussehen und auch, wie die ganze Figur aussieht. Da frage ich mich immer, wie kommt man auf sowas? auch wenn man jetzt zum Beispiel keine Ahnung, sich Charlie und die Schokoladenfabrik anguckt, der ist ja jetzt nicht düster. Ja, genau, der ist ja sehr bunt, aber eben so übertrieben bunt. Irgendwie, das ist auch wieder diese schräge Stimmung, die man so hat, wenn man das guckt, rüberbringt. Also einfach, keine Ahnung, dass er es schafft, zumindest bei mir, nach weniger Zeit so ein bestimmtes Gefühl auszulösen. Ich glaube, das ist es. Und diese fantasievollen Figuren.
Also eher so eben dieses allgemein die Stimmung in seinen Filmen,
ja.
Die dir gut gefallen. Ich würde das ja mal, findest du das Wort makaber gut?
Ja, aber im positiven Sinne makaber.
Ja, weil ja, ich finde nicht, dass makaber so ein negativ oder so ein düsteres Wort ist. Und ich finde halt, das sind manchmal echt schräge Themen drin in seinen Sachen, die so viel mit Tod auch vielleicht zu tun haben. Auch eigentlich jetzt bei Beetlejuice, über den wir noch sprechen werden, auch mit Geistern und so. Mhm. Und es wirkt aber nie düster. Also man denkt auch manchmal, oh, ups, was ist das denn? Schräg, makaber halt, ne? Immer mit so einem Witz vielleicht auch verpackt und immer auch leicht. Also ein Film, den ich zum Beispiel meiner Tochter ganz gerne geguckt habe, war Die Insel der verlorenen Kinder, heißt sie, glaube ich. Und mit Eva Green, ich liebe Eva Green. Und da gibt es ja ein Monster, was vor dem die Kinder gerettet werden müssen. Das ist schon, also oder mehrere sogar, die dann auftauchen, die wirklich sehr gruselig sind, finde ich. Fast schon so die Vibes von dieser Serie haben da.
Wednesday.
Genau. Diese düstere Serie Stranger Things, wo es ja auch diese unheimliche Parallelwelt gibt und die dunklen Monster. Und diese Vibes stecken bei der Insel vergessenen, verlorenen Kinder mit drin. Aber bei ihm wirkt es nicht so düster und so unheimlich, sondern es ist immer, hat eine gewisse Leichtigkeit auch. Und das ist schon ziemlich interessant bei Tim Burton. Das ist etwas, was ihn auf jeden Fall auszeichnet und auch, er hat so ein Alleinstellungsmerkmal für mich. Er hat ja oft eben dann solche Stop-Motion-Elemente mit eingebaut. Mhm. Und ich finde das hier und da eigentlich sehr zauberhaft. Ich liebe das einfach, auch wenn du merkst, dass es halt aus einer anderen Welt kommt. Mhm. Ne? Die Bewegungen sind natürlich hackig und nicht so aus der realen Welt. Aber das hat so was ganz Spezielles, wenn sich das vermischt miteinander. Ne? Wenn du die realen Schauspieler hast und dann halt diese Elemente, die per Stop-Motion animiert wurden und das aber in einem Bild siehst. Ich habe da schon immer so ein Faible dafür gehabt, dass man so, wie eben, man könnte fast sagen, hybride Bilder hat. Also ne, mit unterschiedlichen Bewegungsanteilen oder Elementen.
Das unterstreicht ja eben dann auch dieses Schräge.
Ja, ne?
Irgendwie, ja. Dass man irgendwie denkt, hm, es ist jetzt irgendwie nochmal was ganz Neues, was man da sieht. Ja.
Genau, und natürlich eben seine Maske, für die er ja auch schon ausgezeichnet wurde. Ne?
Ja.
Die er sicherlich auch nicht selber macht, aber die Fantasie muss ja irgendwo herkommen. Und dass er sagt, Maskenbildler, macht das mal genau so.
Ja.
Es gibt vielleicht noch so einen Regisseur, den ich als Märchenregisseur deklarieren würde neben Tim Burton, das ist Terry Gilliam. Hast du von dem schon mal was gehört?
Nee, also ich glaube, der würde mir nur was sagen, wenn du mir jetzt Filmtitel nennen würdest. Ich bin mit Regisseur nicht so gut.
Das Kabinett des Dr. Parnassus, das liebe ich ja über alles. Mhm. Da der nicht frei zugänglich ist, haben wir den immer noch nicht hier mit in die Reihe reingenommen. Das werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr hinkriegen bis Weihnachten. Aber der kommt ja aus der Monty Python-Ecke, der Typ.
Ist das dieser Film mit Heath Ledger, wo,
ja, genau,
wo der ausgetauscht wird? Ja, genau. Okay. Ist das schon ein Spoiler?
Bei dem Heath Ledger gestorben ist, meinst du? Ja,
ja, ja.
Bei den Dreharbeiten.
Ja. Habe ich nicht gesehen, aber habe ich schon mal gehört, ja, okay. Hm.
Der hat aber auch zum Beispiel auch Baron Münchhausen verfilmt. Und das ist ja, das kann man ja als Lügenmärchen, das ist eigentlich relativ bekannt. Mhm. Im weitesten Sinne des Wortes.
Also ich kenne den Namen, aber ich habe den Film nicht gesehen. Nee.
Und der erste Film, über den wir heute sprechen wollen, der heißt Big Fish.
Ja.
Das ist sehr witzig, weil ich hatte diesen Film auf meiner Rewatch-List. Ich habe den irgendwann mal sehr gut bewertet und habe gedacht, ich muss mir mal angucken, ich erinnere mich nicht an den. Mhm. Und hatte den jetzt auch auf unsere Märchenliste mitgesetzt. Und dann gucke ich ja immer so regelmäßig, ob der irgendwo im Stream auftaucht und so. Und der war wirklich nirgendwo. Ich weiß nicht, ob er auf Prime hinter der Paywall ist oder so. Aber auf jeden Fall erschien er doch plötzlich in der CDF-Mediathek. Und wir hatten gerade noch so 2-3 Tage Zeit, ihn zu gucken. Ich hätte jetzt gerne gesagt, schaut in die Mediathek euch diesen Film mal an. Es lohnt sich, aber könnt ihr leider nicht mehr.
Ja.
Weil CDF, ich weiß nicht, entweder ich habe es wirklich lange verrafft. Oder der Film war eben nur kurz in der Mediathek.
Ich meine, der wurde kurz vorher im Fernsehen auf ZDF Neo oder so gezeigt. Mhm. Aber ich fand es irgendwie auch komisch, dass er dann nur so kurz drin war. Aber vielleicht ist es bei Filmen einfach so.
Na, die Rechte halt, ne?
Ja.
Aber bei manchen Filmen ist es eh sehr weird, dass die eben manchmal keine Rechte zu haben scheinen, zu erscheinen. 28 Weeks Later zum Beispiel, diese beiden Filme, die waren jetzt jahrelang nirgendwo zu haben. Mhm. also hattest du entweder die DVD, die dann vergriffen war oder nicht und ansonsten Pech gehabt. Mhm. Und durch diese Neuauflage, ja, das war nur mal so am Rande erwähnt. Kommen wir zurück zu dem Film Big Fish von Tim Burton. Der, ich erwähne das aber trotzdem gerne, weil das ist ein Film, den, glaube ich, überhaupt niemand kennt und keiner auf dem Schirm hat. Und ich selbst hätte ihn auch niemals Tim Burton zugeschrieben.
Das stimmt, ja. Ich finde es auch sehr lustig, weil wir haben jetzt ganz lange darüber gesprochen, was so typisch Tim Burton ist. Und ich finde, tatsächlich auch habe ich dann hinterher gedacht, hätte ich jetzt wahrscheinlich, wenn es nicht da gestanden hätte, nicht vermutet.
Ja.
Weil auch Johnny Depp nicht mitspielt. Was soll das?
Dafür spielt Ewan McGregor mit. Und er ist auch, glaube ich, die Hauptfigur.
Ja, also er spielt den jungen Edward, heißt er.
Naja, ja. Er soll so 20 sein und
18.
Ist 30, als er den Film gemacht hat.
Er 18. sagt im Film, er ist 18. Also zumindest an der einen Stelle. Ja, naja.
Genau, also der Film wird aus zwei Perspektiven erzählt. Wir haben den alten Edward, der sehr alt ist und auch Enkelkinder hat und seine Geschichte erzählt im Grunde für uns, aus der Ich-Perspektive auch. Und da sehen wir ihn natürlich als jungen Mann, weil er sich daran am meisten erinnert. Und ja, Edward zieht halt irgendwann in die Welt hinaus und erlebt Abenteuer, eine typische Märchengeschichte. Mhm. Und genauso sieht er sich auch als Märchenerzähler und als Hauptfigur seines eigenen Märchens. Das ist das die bezaubernde Prämisse dieses Films. Und ansonsten gibt es halt viele kleine Momente, die den Film toll machen. Und ich habe immer gedacht, der Fisch spielt eine größere Rolle.
Ja, das stimmt.
Als er letztendlich spielt.
Ja.
Irgendwie habe ich das mit all diesen anderen Filmen, die ich mal gesehen habe, mit Fischen irgendwie.
Ja, also er kommt irgendwie am Anfang vor. Und ich glaube auch am Ende. Aber ja, ich glaube, der ist eher metaphorisch gemeint in dem Film. Aber ja, also hätte ich jetzt gesagt, Big Fish, guck mal Big Fish, hätte ich auch gedacht, es geht tatsächlich um den Fisch, der crazy aussieht, den Tim Burton sich ausgedacht hat. So. Aber ja.
Ist ja ein Wels im Grunde, ein großer, ja. Der von Edward gefangen wird und wieder freigelassen wird. Mehr ist es eigentlich nicht, ne?
Ja.
Es gibt immer mal so Bezüge zu Wasser und auch Unterwasserfiguren. Aber ansonsten.
Also es gibt eigentlich auch noch so eine zweite Ebene, weil die Vater-Sohn-Beziehung der beiden ist irgendwie, na wie sagt man, einfach nicht mehr so gut, weil der Sohn feststellt, dass der Vater ihm halt jetzt schon ewig diese Geschichten erzählt aus seiner Jugend, aber der Sohn eigentlich gar nicht so genau weiß, was stimmt davon, was ist eigentlich nur gelogen, und irgendwie versucht der auf den letzten, in den letzten Lebensjahren seines Vaters ihn, glaube ich, ein bisschen besser kennenzulernen und hinter die Fassade von diesem Mann zu blicken, der halt immer seine Lebensgeschichte gerne allen erzählt, aber irgendwie immer ein bisschen anders und natürlich so, dass er immer der große Held ist und alles super toll gemacht hat. Das ist eben sozusagen die zweite Ebene, die der Film so ein bisschen aufmacht. Ja.
Ja, man könnte sagen, dass der Sohn von Edward, dass er so der Realo ist, ne?
Genau.
Der halt dann immer die Augen auch verdreht und, oh, nicht schon wieder deine Märchen und so. Und am Ende des Films aber die Kraft erkennt, die auch hinter diesen Märchen steckt. Aber natürlich eben auch mal mit diesem kritischen Blick und sagt, naja, also du versteckst dich halt auch hinter den Märchen. Ne?
Ja.
Aber er versteckt halt irgendwie das Düstere hinter diesen Geschichten, ne? Und tut einem das Gute, das Positive vorne ranstellen und hat ja auch so eine unerschütterliche, positive Einstellung zur Welt.
Ja.
Also du guckst ein bisschen kritisch. Ich frage auch gleich nochmal nach. Ich wollte nämlich gerade sagen, man kann das auch kritisch sehen.
Mhm.
Aber am Ende war mir Edward schon auf eine merkwürdige Weise sehr sympathisch. Aber zwischendrin habe ich auch gedacht, du nervst mich.
Ja, also das war auch mein Gefühl, als er dann so ausschweifend erzählt hatte, wie toll er ist und alle finden ihn so super toll. Und ich glaube, am schlimmsten fand ich diese Sache, wie er seine Frau erobern will. Also er verliebt sich unsterblich in das schönste Mädchen der Welt und weiß aber nicht, wer sie ist. Und dann muss er 3 Jahre in so einem, haben wir eigentlich schon den Inhalt zusammengefasst?
Ja.
Ah, okay. Na gut. Er muss auf jeden Fall 3 Jahre in so einem Zirkus arbeiten, weil der Direktor sagt ihm, ich weiß, wer diese Frau ist, in die du dich unsterblich verliebt hast. Und wenn du jetzt Monate für mich arbeitest, jeden Monat werde ich dir einen Fakt präsentieren über deine Traumfrau und dann am Ende wirst du sie dann super gut kennen. Und er arbeitet dann eben in diesem Zirkus und weiß dann, wer sie ist und was ihre Lieblingsblumen sind. Und dann geht er los und will sie erobern, aber sie ist eigentlich verlobt mit jemand anderem. Und dann macht er da so ein riesiges Blumenfeld mit gelben Narzissen oder was weiß ich, was das für Blumen waren. Und das ist einfach mega kitschig alles gewesen. Und das war mir einfach irgendwie ein bisschen zu viel. Da habe ich gedacht, ja, lass sie doch einfach in Ruhe, wenn sie verlobt ist. Ja, vielleicht, ja, dann trennt sie sich natürlich von ihrem Verlobten, weil Edward natürlich viel besser ist. Und ach, es ist alles ultra kitschig. Und das war mir irgendwie alles ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt.
Aber deswegen ist es ja ganz gut, dass am Ende die Prämisse mit drinsteckt, diese kritische Prämisse sozusagen. So,
ja.
Versteckst du dich nicht vielleicht hinter diesem ganzen farbenfrohen Kitsch, diesen nur positiv immer alles und so.
Ja.
Versteckst du da nicht irgendwie was? Diesen großen klipschelichen Fisch, der unter Wasser
genau,
sich versteckt,
also
im Schlamm.
Bei mir ist es auch manchmal so im realen Leben, wenn Leute dann irgendwie nur positiv sind und so mit dem Kopf in den Wolken und so. Dafür bin ich, glaube ich, zu sehr Realist, als dass ich das irgendwie gut finde.
Du wärst eher der Sohn.
Ja, ich glaube schon, ja. Was ist denn Negatives eigentlich auch passiert in deinem Leben?
Mir fällt gerade auf, dass dieser Film halt schon auf der Ebene des, also wenn Vater und Sohn sich begegnen, also ne, gerade am Ende im Krankenhaus auch, wenn Edward im Krankenhaus liegt, das ist schon sehr realistisch auch dargestellt. Da weiß man vielleicht doch, man ist hier in dieser Welt. Die Geschichte, die will hier sein.
Mhm.
Aber die ganzen Erlebnisse oder Erinnerungen, die ihm von Edward erzählt werden, das ist dann halt dieses Tim Burton-typische, übertriebene, märchenhafte halt. Ne? Also du hast ja gerade schon dieses kitschige Blumenfeld erwähnt, da gibt es ja noch viel mehr. Es gibt ja einen Riesen und eine Nixe und auch in dem Zirkus die ganzen Figuren, die da auftreten, die erinnern eher so an Freaks, also so nicht so Akrobaten, sondern eher außergewöhnliche Menschen. Und dann kommt er ja auch noch in diesen seltsamen Ort mitten im Wald, wo so der Rasen so ganz minimal runtergeschnitten ist und das alles so ganz picopello aussieht, aus dem Ei gepellt, alle keine Schuhe anhaben und so. Also das sind schon auch ganz viele diese Märchenelemente drin. Fallen dir noch welche ein?
Nee, du hast jetzt eigentlich schon viele genannt. Es gibt noch so ein
Hexenzauber ein bisschen.
Stimmt, es gibt noch eine Hexe. Da kann man, wenn man ihr ins Auge guckt, seinen eigenen Tod sehen. Und er sieht dann auch seinen Tod. Und deshalb hat er dann auch keine Angst mehr vom Tod, weil er ja weiß, wie er sterben wird. Also wenn er dann krank ist oder so und dann die Leute sagen, oh, nicht, dass du daran stirbst, sagt er, nee, ich habe ja meinen Tod schon gesehen. Also das nimmt ihn dann sozusagen auch diese große Angst, die viele Menschen vielleicht haben, weil er es eben schon weiß.
Übrigens von Helena Bonham Carter gespielt, die Hexe.
Ja.
By the way, haben wir sie wieder. Ja, wie findest du denn den Film?
Ja, also ich fand ihn ganz cool. Wie gesagt, ich habe ja schon gerade gesagt, ich war ein bisschen überrascht, dass da jetzt nicht so krass übertrieben war, wie ich vielleicht gedacht hätte. Also natürlich gibt es einen Riesen. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich gedacht, die sehen alle ein bisschen schräger aus. Das war gar nicht so. Also irgendwie, keine Ahnung. Ich habe gedacht, ja, ist schon ganz cool und ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Tim Burton-Film ist, aber irgendwie hat mir noch so ein bisschen Schrägheit gefehlt.
Das Makabere vielleicht auch. Obwohl die Figuren im Zirkus ja, du hast gerade noch die Geschichte mit dem siamesischen Zwilling erwähnt.
Genau.
Also da sind schon so ein paar Passagen drin, wo man dann auch mal ganz kurz so, okay, weird.
Ja, ich weiß nicht, irgendwie war ich ein bisschen...
Das ist ja auch die Geschichte, wie er aus dem Vietnamkrieg zurückgekehrt ist. Ne?
Ja.
Also da liegt ja auch irgendwie was Düsteres drunter.
Ja.
Oder auch die Geburt seines Sohnes, über die er so gerne erzählt hat, wo vielleicht auch was schiefgegangen ist in der realen Welt, was damit immer übertüncht wird und so.
Ja, es wurde übertüncht, dass er nicht da war.
Ja.
Er war gar nicht dabei bei der Geburt. So, ja.
Deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen schief. Also das ist halt das Komische, dass halt schon unter der Oberfläche der kitschigen Bunten, da schwelt ja was. Also es ist schon da, genau, und das kommt nicht so richtig, ich finde, es kommt nicht so richtig raus manchmal.
Mhm.
So, ne, du hast auch recht, das ist, weil es halt so getrennt ist voneinander. Ich finde, bei Tim Burton vermischt sich das ja immer ganz gut.
Mhm.
Das ist so alles eins. Du hast gleichzeitig das Gute und das Böse immer gleichzeitig in all diesen Figuren, in all diesen Kulissen, die er schafft, in all den Geschichten auch, wie die erzählt werden. Und klar hast du das hier auch, ne, haben wir ja gerade schon rausgefunden, dass der halt immer nur so positiv und positiv und positiv, dass es halt nervt. Mhm. Ne? Da hast du halt auch dieses Zwiespältige. Aber kommt das halt immer so rüber, so dass man halt sagt, oh, makaber.
Ja.
Ah, Tim Burton, ne? Vielleicht nicht ganz, ne? Ich fand ihn jetzt beim zweiten, es war wirklich das zweite Mal, dass ich ihn geguckt habe, hätte ich jetzt gesagt, na also, ich weiß nicht so richtig, warum er mich so umgehauen hat, aber mag sein, dass es zu einer Zeit war, wo ich eben 1000 Filme weniger als heute gesehen habe, weißt du? Mhm. Und habe jetzt vielleicht dann doch nochmal den einen oder anderen besseren Film einfach gesehen und muss ihn ein bisschen revidieren und muss sagen, ja, ist schon ein guter Film, aber von Tim Burton weitaus nicht der beste.
Mhm.
Oder?
Nee, also ich habe ihn jetzt einmal gesehen und ich glaube, das ist auch okay.
Genau. Sollte man ihn gesehen haben? Ich finde so als Komplettist von Tim Burton Film ja.
Naja, auf jeden Fall.
Und ansonsten tut er auf jeden Fall definitiv nicht weh. Hat, also kann man schon mal weggucken. Hat so was Tröstvolles ein bisschen.
Hm. Ja. Ja, also ich fand diesen ernsteren Ansatz mit der Sohn kennt eigentlich seinen Vater nicht und versucht es vielleicht noch rauszukriegen, was eigentlich jetzt die Wahrheit ist. Das fand ich eigentlich ganz, ganz interessant, den Ansatz. Aber wie du schon sagtest, es war einfach ein bisschen getrennt, weil dann später gibt es dann so eine Phase, wo der Sohn dann loszieht und die Geschichten irgendwie überprüfen will oder so. Ja. Und da hat er mich dann so ein bisschen verloren.
Mhm.
Ja.
Also falls er demnächst mal wieder in irgendeiner Arte ZDF das erste Mediathek auftaucht, ist es okay, den Film zu schauen. Guckt ihn euch dann auch gerne an.
Ja.
Gebt aber dafür nicht irgendwie 2,99 aus oder kauft auch bitte keine DVD. Das ist Quatsch.
Ja.
Er gehört nicht in die Top 100-Liste.
Nee. Und wenn ihr gerade einen Tim Burton-Marathon macht, könnt ihr den halt auch einmal gucken, um ihn dann mal gesehen zu haben.
Den zweiten, den er überhaupt jemals gemacht hat im Jahr 1988, Beetlejuice heißt der. Und Franzi, hast du den zum ersten Mal gesehen?
Ja.
Ich muss gestehen, ich habe den letztes Jahr zum allerersten Mal geguckt auch. Das ist tatsächlich auch so ein Film, der an mir vorbeigegangen ist.
Mhm.
Hast du schon mal das Wort so Beetlejuice gehört vorher?
Also ich kannte es, dass man dreimal den Namen sagt und dann erscheint er. Aber ich habe nie den Zusammenhang verstanden.
Mhm.
Und ja, also ich wusste im Grunde nichts über den Film. Aber als ich ihn geguckt habe, hat er mich sehr an einen deutschen Film erinnert. Ich weiß nicht, ob du Huibu, das Schlossgespenst, gesehen hast.
Oh Gott, ich glaube, ich habe das mal geguckt.
Der ist von 2006.
Mhm.
Und da spielt halt auch Bully mit. Und viele Elemente in Beetlejuice haben mich an diesen Film erinnert, den ich sehr mag, den ich mit meiner Mutter auch immer, also wenn der irgendwo kommt, gucken wir den zusammen, weil irgendwie, weiß ich nicht, das ist so eine Kindheitserinnerung. Also es gab so ein paar Elemente, die einfach gleich waren. Ich weiß nicht, wer von wem abgeschrieben hat oder vielleicht, ja, kommt ja auch manchmal dran so vor.
Das was war denn so eins davon?
Also zum Beispiel diese Prämisse, dass es so eine Art Geisterbehörde gibt, wo Geister rumlaufen, die eben noch, wo man noch sieht, woran sie gestorben sind. Mhm. Also bei Huibu zum Beispiel hat dann jemand so ein riesiges Loch im Bauch, weil er irgendwie im Krieg gefallen ist. Und bei Huibu heißt das Seelensuppe. Das ist so ein Ort, wo eben Seelen oder Geister reingeworfen werden, die sozusagen verbannt werden. Das ist bei Beetlejuice auch so. Mhm. Das hieß dann nur irgendwie anders, ich habe es mir nicht gemerkt. Sowas halt.
Die verlorenen Seelen sind das eher.
Genau. So. Und auch sowas wie Besessenheit und so kommt bei Huibu auch drin vor. Nur ein bisschen anders als bei Beetlejuice. Aber ja, das sind halt so Dinge. Und natürlich ist Huibu viel netter als Beetlejuice. Ne?
ja. Davon gehe ich aus. Ich gucke gerade, FSK 12 hat Beetlejuice. Also ja. Kann man durchaus mit Kindern gucken. Aber würdest du sagen, dass das ein Kinderfilm ist? Also, eigentlich nicht, ne?
Nee, also, so wie oft mit ganz kleinen eher nicht.
Naja, FSK 12. Ja. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob man den versteht so. Ich meine, wir haben ja die, eine der Hauptfiguren ist ja von Winona Ryder gespielte Lydia, die ja so, weiß ich nicht, vielleicht 15, 16 sein soll in dem Film. Mit der könnte man sich identifizieren als Teenagerin. Wir haben ja hier so Parallelen auch zu Wednesday, finde ich. Die Serie hat ja Tim Burton auch ein paar Folgen, glaube ich, Regie gemacht. Die ja sehr angesagt ist, gerade auch bei den Jüngeren, ne? Mhm. Ja, vielleicht ist das morbide, makabere ja doch irgendwie so ein Ding, was, auf was Kinder stehen auch, durchaus. Mhm. Also, aber das sind schon, also kann man schon manchmal machen bei dem Film. Aber ansonsten, ja, so richtig, richtig, richtig fies ist er nicht.
Nee. Aber er ist schon so ein bisschen gruselig. Ja. Also ich finde, 12 ist eigentlich eine gute Grenze.
Ja gut, es geht um Geister, wie wir jetzt unschwer schon erkannt haben. Mhm. Aber es ist ja immer so, dass du halt die Menschen, die es in dem Film ja auch noch gibt, dass die sich halt nicht gruseln vor den Gespenstern. Ne?
Ja.
So, dieses typische, sie werfen sich halt Bettlaken über, weil sie ja sonst nicht gesehen werden, mit Löchern drin, die Geister. Und treten dann so auf, und die Menschen stehen halt da und gucken doof und so, ja, müsst ihr euch jetzt aber schon was anderes einfallen lassen, um uns zu erschrecken.
Ja.
So auf die Tour ist der Film ja im Grunde. Da kann man schon auch als Teenager oder 10-, 11-Jähriger kann man, also braucht man keine Angst haben. Das ist eher so, also wenn man dann halt in diese Seelenwelt hineingeht, in die Geisterbehörde oder so, da sind ja schon makabre Figuren auch, aber es ist eher so, okay, was ist das jetzt? Schräg.
Ja.
Aber Angst haben, weiß ich nicht.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, durch die Reaktion der Menschen wird das alles so ein bisschen abgeschmälert und dann findet man es eher auch lustig.
Denke ich nämlich auch.
Ja.
Hast du Bock auf die Story so ein bisschen?
Ja, also es fängt an mit einem Pärchen, wo ich jetzt den Namen vergessen habe. Barbara und Adam. Die wohnen in so einem ganz großen.
Von Gina Davis und Alec Baldwin geschauspielert.
Genau, der junge Alec Baldwin.
Tolles Pärchen.
Die wohnen in so einem ganz großen, komisch geschnittenen, verwinkelten Haus auf so einem Berg.
Ein Holzhaus, ein weißes, sehr schick.
Ja. Und die lieben sich natürlich sehr. Also sehr viel Liebe ist in der Luft und ich
aber,
weiß nicht.
Aber sie kriegen keine Kinder, ne?
Ah, so war es, genau. Ich wusste jetzt nicht mehr genau, ob sie jetzt eine Familie gründen wollten oder nicht. Auf jeden Fall fahren sie dann mit dem Auto irgendwo hin und haben einen Unfall und stürzen eine Treppe hinab, nee, eine Brücke hinab in den Fluss und sterben. Aber das bekommen sie irgendwie nicht so ganz mit. Sie kommen nach Hause und stellen dann fest, oh, wir haben kein Spiegelbild. Und wir kommen auch nicht mehr aus dem Haus raus. Was ist denn da los? Und sind jetzt sozusagen dazu verdammt, 150 Jahre in diesem Haus zu bleiben und darum zu spuken. Und weil natürlich das Haus jetzt leer steht, zieht eine neue Familie ein. Und zwar Lydia mit ihrem Vater. Ah, Familie Dietz, so waren es.
Lydia Dietz. Lydia, heißt sie, ne?
Mit ihrem Vater und ihrer Stiefmutter. Und naja, die sind halt auch so ein bisschen schräg. Also ihre Stiefmutter ist so eine Künstlerin, die so ganz komische Skulpturen entwirft und total überzeugt ist von ihrer Kunst, aber irgendwie die anderen nicht so. Was der Vater macht, weiß ich gar nicht so genau.
Na, sie scheinen stinkreich zu sein, die kommen ja auch aus New York. Und er scheint New York satt zu haben und ist komplett verliebt in dieses Landhaus und findet ja alles da ganz toll. Und genau. Er will ja eigentlich nur dort, in der Küche sitzen, Tee trinken und Löcher in die Luft starren, das sagt er irgendwann auch.
Ja, und Lydia ist halt so ein ganz, na ich weiß nicht, normaler
sagen,
Teenager, die ist schon ein bisschen melancholisch und hat keinen Bock auf nichts so und hat auch immer ganz komische Klamotten an. Also
so eine Wednesday so, halt.
Genau, ja. So mit großen Hüten und irgendwelchen Schleiern vorm Gesicht und so. Und sie lächelt halt auch nie, so könnte man sich das vorstellen. Und sie trifft dann eben Barbara und Adam. Also sie kann sie dann irgendwie sehen. Und ja, zwischendrin kommt auch noch Beetlejuice. Warum kommt er nochmal? Ich glaube, der soll die Familie aus dem Haus spuken. Oder?
Naja, also wer Beetlejuice eigentlich ist, ist nicht so ganz geklärt. Wir sehen ihn ja am Anfang auch schon. Ist eine merkwürdige Figur. Der taucht immer mal auf und am Ende gibt es halt so eine Werbung, ne, für Adam und Barbara. So.
Ja.
Ich wollte mir extra noch das Wort merken, wie er sich selber nennt. Ich habe es leider nicht auf der Zunge. Da müsst ihr den Film doch gucken. Sozusagen einer, der aufräumt, also der die Menschen wieder aus den Geisterhäusern rauskehrt, sozusagen.
Genau, ich glaube, die beiden versuchen es auch nochmal selbst eben.
Ein umgekehrter Exorzist, sozusagen.
Genau, also Barbara und Adam versuchen es auch nochmal selber, die Leute rauszuspuken. Aber wie du ja schon sagtest, die sind Geister gewöhnt. Die sind nicht gegruselt, die fliehen jetzt nicht alle aus dem Haus schreiend und dann denken sie sich, okay, dann engagieren wir vielleicht doch Beetlejuice, der kann das vielleicht besser als wir.
Genau, und dann tritt er auf und dann merken die, nee, vielleicht doch nicht so eine gute Idee, der ist komisch. Das ist wie so ein Geister, so ein Punk, so ein, oder ein obdachloser Geist oder so. Also völlig rausgefallen aus allem. Aber immer lustig, immer positiv.
Naja, ja.
Und sie sind ja auch auf der anderen Seite in der Geisterbehörde, die halt typisch Behörde sagen, also helfen können wir euch nicht, das müsst ihr schon selber regeln. Aber den Beetlejuice, den solltet ihr auf gar keinen Fall engagieren.
Ja.
Das ist so ein herrliches Bild, oder, für eine Behörde.
Ja, also das ist halt auch und so richtig mit Nummer ziehen und so. Mhm.
Genau, und am Ende ist es halt ein riesiges Tohuwabohu und ich frage mich immer, wer wen loswerden will. Also es geht eigentlich darum,
ja,
dass die eine Partei die andere Partei loswerden will, außer diese Künstlerfamilie aus New York, die wollen immer gerne die Geister sehen und wollen die irgendwie verramschen, habe ich das
Stimmt.
Gefühl.
Später wollen sie dann Geld mit denen machen und dann so ein bisschen Freizeitparkmäßig Leute dann durchs Haus führen. Guckt mal, unser Spukhaus, ist das nicht toll? Ja.
Was sollte man sonst anderes, auf welche Ideen kommen, ne? Und dazwischen die eher so melancholische Lydia, die manchmal so einen komischen Kommentar auch ablässt. Und am Ende sagt, also eigentlich will ich lieber mit in der Totenwelt sein als hier. Ich finde auch sehr, sehr schön, wie das Haus umgebaut wird dann von diesem Künstlerpärchen. Mhm. Also im Grunde bleibt das ja bestehen, das weiße Holzhaus. Die bauen dann halt irgendwelche so Teile dran, dass es dann irgendwie arzi-fazi wirkt. Und es gibt so wunderbare Aufnahmen, wo die dann vor diesem einen Teil sitzen und du hast so im Hintergrund halt so weißes Holz, wie so eine Terrasse, aber es sieht so eben arzi aus. Und dann hast du halt noch diese grünen Büsche, die dann so durchgucken durch irgendwelche runden Löcher.
Mhm.
Ich mag das, wie das umgesetzt wurde, muss ich sagen, vom Style her. Bin ich sehr verliebt. Und dann hast du ja noch diese Elemente aus der Geisterwelt, die wirklich mit viel Stop-Motion gemacht wurde, also oder viel so Puppets wurde da gearbeitet. Wie nennt man das? Visuelle Effekte, Practical Effects, sagt man, glaube ich, auch. Das ist so toll, mit Kostümen auch.
Ja, ich mochte das auch, dass, also Adam baut so Modell, also er hat die Stadt, in der sie wohnen, als Modell nachgebaut. Und irgendwie manchmal konnte ich nicht so genau erkennen, filmt er jetzt gerade das Modell oder filmt er die reale Stadt, was ja eigentlich, also das war halt so gewollt. Und auch Beetlejuice wohnt halt in diesem Modell. Weiß man auch gar nicht so genau warum, aber es ist, ich finde, das ist irgendwie ein cooles Element, dass sie dann plötzlich in dieser Modellstadt stehen und dann wieder draußen und man sieht, wie klein das eigentlich alles ist und so. Also das fand ich auch ganz cool.
Sehr verspielt.
Genau, ja.
Mit diesen verschiedenen Ebenen von Realität, finde ich. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich mochte auch sehr diese Familie, obwohl die ja eigentlich in Anführungsstrichen vielleicht die Bösen sind, so, die man loswerden will. Aber da ist es eben auch so, dass sie so schräg sind irgendwie. Und dass die einfach, also die sind einfach super lustig. Alle sind irgendwie super lustig in diesem Film. Ja. Also es macht sehr viel Spaß.
Also wir sind auf der Seite von Barbara und Adam.
Ja.
Mit denen gehen wir ja auch, glaube ich, in den Film, in die Geschichte rein. Aber ich muss gestehen, dass sie am Ende mir auf die Nerven gegangen sind mit ihrer allzu guten Art und Weise und so auch so naiv. Also sie kriegen halt von der Behördentante auch mal so an den Kopf geworfen, ja, sie haben doch da dieses Buch, wo sie nachlesen können. Nichts haben sie gemacht, nichts. Ne? Mhm. Alle, also, ne, aber hierher kommen und Hilfe und blablabla. Sie schimpft halt so rum, die ist halt wirklich schrecklich. Ich bin auch nicht auf ihrer Seite. Aber ich denke mir dann auch manchmal, ja, na, so ein bisschen recht hast du schon.
Ja.
Die kommen ja schon manchmal ganz schön verdropselt vor. So.
Ja, also die sind halt einfach sehr glatt. Also
lebensweltfremd.
Ja. Ja. Es ist schon, also weiß ich nicht. Denen traut man eben auch zu, dass sie dann doch Beetlejuice engagieren, obwohl alle ihnen sagen, macht's nicht. Aber sie machen es dann natürlich doch, weil die kriegen halt wirklich nichts allein hin. Ja. Ja, und vielleicht kann man noch sagen, dass ja, also der Film heißt ja Beetlejuice, aber Beetlejuice kommt gar nicht so oft vor, wie man vielleicht denkt. Der ist sehr dosiert eingesetzt, 17 Minuten vom ganzen Film. Aber man weiß ja oft, dass Kultfiguren oder Figuren, die irgendwie legendär werden, sind gar nicht so oft die Hauptfiguren oder lange im Film.
Na, man müsste mal so überlegen, wie oft dann die anderen Figuren zu sehen sind. Vielleicht sind die ein bisschen mehr zu sehen. Aber insgesamt hast du halt so eine wunderbare Dynamik, weil die sich ja immer abklatschen im Auftreten, bis sie dann halt im Finale dann alle auf einmal da sind. Und
ja.
Es ist, naja, alles in sich zusammenklappt. Das ist so eigentlich so ein typisches Marvel-Ende, ne?
Ja.
Aber hier sehr makaber auch umgesetzt mit vielen lustigen Ideen. Ich glaube, dass eben der Reiz da drin liegt, dass du halt diese Figuren, dass die alle so was Spezielles haben, dass wenn du die öfter und länger sehen würdest, dir die richtig tierisch auf den Sack gehen würden. Aber jeder Einzelne, auch die depressive Lydia und natürlich erst recht die komische Künstlermutti Delia, also die haben ja alle so einen Schraps unterm Pony, ne? Und dass es halt gerade so aushältst, weil die sich ja immer abwechseln im Bild. Und Beetlejuice natürlich, er ist ja der zentrale Poltergeist da im Grunde, ne? Aber was macht eigentlich das Kultige an dieser Figur aus? Das würde ich dich nochmal fragen. Also warum ist er jetzt die Figur, die eben übrig bleibt, die in Erinnerung bleibt, nachdem der Film auch benannt wurde?
Vielleicht ist es so ähnlich, also er ist halt so ein bisschen so eine, wie so eine Joker-Figur.
Hm.
Und beim Joker ist es ja auch oft so, dass der, also ein gefährliches Halbwissen, aber er kommt ja jetzt auch nicht so oft vor, außer jetzt vielleicht in seinem eigenen Film. Und dass der einfach für Anarchie steht, für Chaos, so, dass er einfach macht, was er will.
Und letztendlich alle an der Nase rumführt dadurch, ne?
Genau, ja.
Ich finde schon so ein bisschen.
Und ja, er halt auch einfach gut gespielt wird. Der wird von Michael Keaton gespielt, haben wir das schon gesagt?
Nein.
Ja, Michael Keaton spielt Beetlejuice. Fand ich auch irgendwie lustig. Also ich habe jetzt noch nicht so viele Filme mit Michael Keaton gesehen, aber auf jeden Fall immer eher ein bisschen zurückhaltender und so. Ja, dass er dann auch so auftritt, fand ich irgendwie gut. Das hat bestimmt auch mega viel Spaß gemacht. Und ich habe auch gelesen, viele Sachen, die er gesagt hat, waren improvisiert von ihm. Also vielleicht, also das passt ja auch super gut zu der Figur, dass sie noch nicht mal ein vorgegebenes Drehbuch oder Text hat, sondern einfach frei sagt, was sie will. So.
Ja, kann ich mir mal gut vorstellen, wenn du in der Rolle drin bist und die Prämisse ist, also ne, er hat ja diesen coolen einfach drauf losreden und vor allen Dingen ganz schnell und die anderen verwirren und eigentlich gar nicht so besonders viel Wichtiges sagen, ne? Mit so einem rauen Tonfall auch noch so ein bisschen. Und er ist ja dabei sehr lässig und cool und schnippt immer mal auch die Zigarettenkippen weg. Etwas, was man heutzutage vielleicht auch nicht unbedingt mehr im Film hätte. Ne? Und dann kommt das so rausgeschossen aus ihm. Kann ich mir schon vorstellen, dass das mehr Sinn macht. Ich habe auch gedacht, wie kann man denn Text lernen und den dann so raus, wie so ein Pistole hinausschießen. Alter, das war schon krass. Da macht das natürlich Sinn, wenn du sagst, mach ein bisschen freier. Du musst inhaltlich ungefähr so und so.
Ja.
Ne? Hauptsache, du kommst dann an das und das Ziel. Aber ne,
das ist Wortwahl halt,
überlasse ich dir.
Ich glaube, das ist halt so eine Figur, in die man sich so vollkommen reinfallen lässt mit Haut und Haar. Und dann muss man natürlich auch ein super guter Schauspieler für sein, aber das hat er echt gut hingekriegt. Also es gab so ein paar Sachen, wo ich dachte, vielleicht kommt das daher, dass er in den 80ern gedreht wurde, der Film. Also keine Ahnung, sowas wie in Po zwicken oder mal so ein bisschen sexistischen Spruch in Richtung der Frau machen und so. Eigentlich bin ich da jetzt nicht so empfindlich, aber das fand ich dann zwischendrin auch so, habe ich so gedacht, vielleicht würde man das heutzutage nicht mehr so machen, weil der ist eigentlich auch schon ein ziemlicher Arsch, der Beetlejuice.
Aber ich finde, gerade weil er der Arsch ist, ist das schon durchaus legitim, dass er das auch macht.
Ja, ja.
Also weißt du, wie ich das meine?
Ich weiß schon, wie du das meinst. Also ich glaube, da werden dann auch viele sagen, ja, aber er ist ja so lustig, dann verzeiht man ihm das mal. Oder keine
Echt?
Ahnung.
Nee.
Keine Ahnung. Also manchmal dachte ich mir so, das fand ich jetzt irgendwie, ich finde, das hätte es nicht gebraucht. Einfach manchmal.
Ich glaube schon, dass das gezielt auch eingesetzt wurde, um ihn auch gemein sein zu lassen. Also das ist ja gerade der Reiz an der Figur. Wenn du ihn zu sehr magst, funktioniert das ja auch nicht. Also musst du ihm ja auch was geben, wo du dann sagst, ist schon eine coole Figur, aber eigentlich will ich ihm nicht begegnen.
Na, ich überlege gerade, ob der vielleicht auch solche ähnlichen Sachen gegenüber den Männern gemacht hat oder nur gegenüber den Frauen. Würde mir jetzt nichts einfallen. Also es ist mir jetzt nicht im Kopf geblieben. Vielleicht war es auch so.
Er will ja mal heiraten. Das ist ja mal sein Ziel.
Ja, also ich meine, wenn man jetzt sagt, er ist halt zu jedem Menschen so ein bisschen gemein und schießt nicht nur so gegen die Frauen, sondern auch gegen die Männer, könnte man ja sagen, okay, der ist einfach so. Aber ist mir jetzt nicht mehr im Kopf geblieben. Ich weiß nur, dass ich so manchmal dachte, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Aber ich finde, es war noch okay. Ja. Naja, und auch dieses, wenn du mich heiratest, dann helfe ich dir. Aber das ist ja auch, keine Ahnung, märchentypisch. So.
Zieht es ein bisschen durch den Kakao auf jeden Fall.
Ja.
Ja, so der kleine Teufel ist das hier. Würde ich sagen. Das haben wir noch gar nicht so geklärt zum Abschluss, aber vielleicht nochmal, was ist das Märchenhafte dann im Grunde an Beetlejuice? Ich finde ja interessant, dass er ja auf seinem Grabstein, aus dem er dann ja hervorkommt, steht ja Beetlejuice, aber das wird ganz anders geschrieben. Mhm. Nicht Englisch, sondern eher so im französischen Jargon hat das. Und es gibt ja diese französischen Minderheiten auch in Louisiana, glaube ich, ist das in den USA, wo ja viele so seltsame Geschichten, andere Geschichten auch erzählt wird, wo, glaube ich, auch noch zum Teil Französisch gesprochen wird. Weiß ich nicht, also ich habe keine Ahnung, ob das aus der Ecke kommt, könnte es mir aber vorstellen. Ne, so dieser umhergehende Geist, der aus dem Grab hervorsteigt. Ist ja so eine Geistergeschichte auch, die dahinter steckt.
Ja, also generell glaube ich auch, dass es eben dieses Jenseits und Diesseits Thematik gibt, finde ich, macht es sehr märchenhaft. Vielleicht das, was Geister halt auch, also Barbara und Adam können sich auch so komisch verformen, gruselig verformen, weil sie ja jetzt Geister sind. Das finde ich auch ziemlich märchenhaft, dass man sich verwandeln kann in irgendwas. Ja, aber natürlich auch Tim Burton typisch sehr makaber und noch nicht so oft gesehen im Leben. Ja.
Wir sind am Ende von der Sendung angekommen, Franzi.
Ja.
Das war's mit Tim Burton. Wir widmen uns in der nächsten Flimmerstunde Michael Ende und der Momo-Verfilmung, der alten und der neuen. Gucken wir beide an, haben wir uns vorgenommen. Genau, bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht, danke.
Tschüss. Tschüssi.